Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golmer und wir starten in Folge 333.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und spezielle Grüße an alle Urlauber. Ihr könnt im Ausland ja vermutlich kein deutsches Fernsehen gucken. Das ist bitter. Macht aber nichts. Wir liefern euch das Wichtigste heute nach. Diesmal mit einer Extraportion Sex, Crime und Friedrich Merz.
Sie zeigen immer nur diejenigen, die Kritik an mir äußern. Sie zeigen selten diejenigen, die mal sagen, es ist genau so. Sie zeigen immer diejenigen, die es kritisieren. Ist ihr gutes Recht, das zu tun, aber es ist mein gutes Recht, so mal zu sagen, ich bekomme sehr viel Zustimmung.
Ja, aber sicher. Friedrich Merz erhält enorm viel Zustimmung. Mhm. Zum Beispiel von Rüstungsunternehmen.
Ja.
Oder von Insolvenzverwaltern. Aber dann wird's auch schon eng. Merz fühlt sich mal wieder missverstanden. Darum gibt die Regierung aktuell ja auch so viel für Eigenwerbung aus. Denn Union und SPD entwickeln sich ansonsten zu echten Ladenhütern.
Dazu später mehr. Und apropos Ladenhüter, neben der Kriegs- oder der Wirtschaftspolitik gehört natürlich auch die Migration zu einem ungelösten Dauerproblem. Vor allem dann, wenn mal wieder ein Messer oder einfach nur aufgestaute Aggression ins Spiel kommt. Dabei hält man aktuell kaum den Überblick, da helfen wir heute gerne nach.
Und das wird dann leider so gar nicht lustig. Hm. Stimmung kommt dagegen auf, wenn wir uns die ein oder andere Wahlumfrage anschauen.
Stimmung! Ich finde es übrigens unfair, dass Jens Spahn zurückgetreten ist und all die anderen noch im Amt sind. Aber vielleicht nicht mehr lange. Los geht's ins erste Thema.
Was heißt denn hier zurückgetreten? Er hat ja immer noch sein Bundestagsmandat. Das heißt, er verdient sich immer noch dick und dämlich. Wir legen los mit Basta 333.
Richtig.
Das ist die Hälfte von Basta 666. Wir haben heute also eine halb diabolische Sendung. Und der Teufel steckt ja wie immer im Detail. Das werden wir euch mit unserem ersten Video beweisen. Und da bleiben wir auch bei der CDU. Das stand vom Landtagsabgeordneten Christian Berger, CDU-Mann aus Nordrhein-Westfalen. Und der hat eine Praktikantin beschäftigt. Und die zeigt, was sie in 2 Wochen gelernt hat.
Hier geht's abwärts. Hier geht's aufwärts. Hier Halle, hier Essen, hier Rednerpult, hier Wissen. Hier auch, hier nicht, hier Geld, hier frische Luft, hier stinkt's.
Die junge Frau posiert vor der AfD-Fraktion und sagt, hier stinkt's.
Vielleicht hat sich die junge Frau ja nicht gewaschen.
Die Frau zeigt, was sie im Praktikum gelernt hat und sagt, bei der AfD geht's bergab.
Und da sind wir schon beim Teufel, der im Detail steckt. Geht es bei der AfD wirklich bergab? Also wenn auf der Fraktionsebene eine Treppe ist, eine Rolltreppe oder ein Aufzug, dann würde ich sagen, stimmt, da geht es bergab.
Aber der Teufel steckt im Detail. Der CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich ja schon oft gelobt, dass er die AfD klein hält. Das begründet er dann mit dem Wahlergebnis von 2022. Das sieht so aus.
Die CDU konnte leicht zulegen und bekam rund 36% der Stimmen. Die AfD verlor leicht und lag bei nur 5,4%. Ein wirklich schwaches Ergebnis.
Mhm. Wenn es mit der AfD bergab geht, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Partei bald aus dem Landtag fliegt. Das ist sehr spannend, weil im kommenden Jahr wieder Wahlen sind. Das wäre eine echte Schwächung der AfD. Aber der Westdeutsche Rundfunk hat Ende Juni die neueste Umfrage präsentiert.
Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst käme auf 32% und verliert damit 3 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Abfrage Anfang Februar. Die SPD von Herausforderer Jochen Ott verliert im gleichen Maße und kommt auf 17%. Damit kann sie den Rückstand auf die Partei des Amtsinhabers nicht aufholen. Die FDP knackt erstmals seit mehr als 2 Jahren wieder die 5-Prozent-Marke und wäre damit im Landtag vertreten. Die AfD legt ebenfalls zu und erreicht mit 17% jetzt ihren besten Wert im NRW-Trend.
Huch! Hab ich richtig gehört? Mit der AfD geht's bergauf und mit der CDU geht's bergab? Das ist ja besorgniserregend. Wie kommt das?
Ja, ich denke, der WDR sollte dringend ein Praktikum bei der CDU machen. Dann klingt das ganz schnell ganz anders.
Hier geht's abwärts. Hier geht's aufwärts. Hier nicht. Hier stinkt's.
Aber das Problem sind ja die Wähler. Wir müssten rund 13 Millionen Wahlberechtigte ins CDU-Praktikum schicken.
Und das sind nur die Wähler in Nordrhein-Westfalen. Da kommen ja noch Millionen andere Wähler dazu. Zum Beispiel die Schäfchen von diesen CDU-Hirten.
Ich bin euer Daniel, genug ist genug. Der Kleine von damals ist heute endlich am Zug. Ihr dachtet, ich hab eure Späße vergessen. Doch jetzt heißt es sich fügen nach meinem Ermessen. Ein bisschen Fang hier, ein kleiner Stich dort. Ich bin das Gesetz und das letzte Wort. Schwarz ist mein Anzug, die Seele tiefrot. Ihr werdet euch fügen, notfalls per Verbot.
Die Hymne auf den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Das ganze Lied ist übrigens auch unter unserer Folge nochmal verlinkt. Es geht natürlich um Daniel Günther aus Schleswig-Holstein.
Ja, der Partytrinker aus Kiel, der wird seit Jahren gefeiert als großer AfD-Schreck. Er weiß, wie man die Partei klein hält. Zwei Beispiele. Am 3. Mai hat die Zeit ein Porträt über ihn veröffentlicht. Wir sehen ihn als Visionär mit Fernglas in die Zukunft schauen. Dazu die Schlagzeile: Sein Rezept gegen die AfD, der Danielismus. Daniel Günther ist der Anti-Söder aus Schleswig-Holstein. Ein Grünen-Versteher von der CDU, der die Berliner Bühne meidet. Und die radikale Rechte hat es schwer.
Beispiel 2 stammt aus dem Oktober. Da hatte RTL den Daniel als Experten und Kronzeugen geladen.
Was glauben Sie, wie kann man die AfD klein halten?
Naja, wir müssen uns auf das besinnen, was wir beim letzten Mal geschafft haben. Die AfD hat, seitdem sie existiert, seit 2014, gab es keine einzige Umfrage in Schleswig-Holstein, in der die AfD nicht im Landtag gewesen wäre. In jeder Umfrage mindestens 5, eher mehr Prozent, aber am Ende hat es nicht gereicht.
Ja, ganz einfach. Und auch in Schleswig-Holstein, da schauen wir uns mal das Wahlergebnis an und vergleichen mit der aktuellsten Umfrage.
Lass mich raten, für die CDU geht es bergauf und für die AfD geht es bergab.
Na bestimmt. Hier kommt erstmal das Wahlergebnis von 2022. Das ist übrigens der Grund, warum unser Daniel so eine dicke Lippe riskiert, warum er in der CDU als Erfolgstyp gilt.
Die CDU konnte damals 11% gewinnen und kam auf rund 43%. Die AfD schmierte ab und landete bei 4,4%. Sie ist nicht im Landtag. Das ist wirklich beeindruckend.
Und auch hier wollen wir uns die aktuellste Umfrage anschauen. Unsere Erwartung, König Daniel von Kiel, der hat mittlerweile die absolute Mehrheit. Die AfD hat sich freiwillig aufgelöst und in die Kieler Förde geschmissen. Insa hat im Auftrag der Bild nachgefragt. Das Ergebnis ist nun rund 10 Tage alt.
Umfrageklatsche für Günther. -12%. CDU bricht im Norden ein.
Nein, die CDU kommt auf nur noch 27%. Die AfD gewinnt in der Umfrage weitere 4% und landet bei 18. Sie ist damit die zweitstärkste Partei in Schleswig-Holstein.
Daniel Günther, der AfD-Bezwinger. Der Mann mit dem Geheimrezept. Da kann die Bundesregierung bestimmt noch viel lernen. Wie schafft man es nur, so erfolgreich zu sein?
Aber wir haben viel richtig gemacht in Schleswig-Holstein.
Und was?
Andere Form der Zusammenarbeit innerhalb einer Regierung. Nahezu ohne Streit beim letzten Mal in einer Dreiparteienregierung. Ich glaube, dass es in einer Zweiparteienregierung auch wieder sehr gut klappen wird. Respektvoller Umgang.
So geht das. Respektvoll und sachlich. Damit schickt Daniel natürlich ganz liebe Grüße nach Berlin. Es wäre ja auch ein Rezept für Fritz und Lars.
Aber das ist ja erstmal die Voraussetzung. Also respektvoll und sachlich sein, so fängt es ja an. Danach kommen ja noch gute Entscheidungen. Politiker, die dafür sorgen, dass es Deutschland gut geht. Und auch immer besser. Dass unser Land leistungsfähiger wird. Pünktliche Züge, gute Straßen, weniger Gewalt. Und saubere Städte. Und ganz wichtig natürlich, dass wir unser Leben leben können. Und immer ordentlich Moneten auf der Tasche haben. Mhm. Für eine Currywurst, für einen neuen Kühlschrank oder für die Miete. Mehr Geld im Portemonnaie. Das wollen wir.
Spätestens im Jahr 2028 wird durch die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, erreicht werden können, dass Familien mit Kindern bis zu 600 Euro entlastet werden. Und mehr Geld in der Tasche.
Den kennen wir aus der vergangenen Woche. Lars Klingbeil hat mehr Geld in der Tasche versprochen. Leider mussten wir ihm nachweisen, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Klingbeil hat einen bunten Blumenstrauß aus Steuern und Abgaben im Gepäck. Und die meisten, vielleicht sogar alle Deutschen, werden weniger Geld in der Tasche haben. kombiniert mit der Renten- und Gesundheitsreform, da wird es uns schlechter gehen.
Aber das war ja der nette Lars, der wuschelige, sympathische Lars von nebenan. Mhm. Kurz danach hat er den anderen Lars rausgeholt, den knallharten Klingbeil.
Wir bringen die besten Kompetenzen aus den Ländern und dem Bund zusammen und zeigen, gemeinsam sind wir stark und sagen denen, die den Staat betrügen, den Kampf. Und dafür haben Stefanie Hubig und ich jetzt in den letzten Wochen intensiv am Aktionsplan gegen Finanzkriminalität und Steuerbetrug gearbeitet. Und ich bin froh, dass wir ihn jetzt umsetzen können. Und dann sind die Rolex und der Porsche erstmal weg.
Klingbeil singt die alte SPD-Leier, das Problem sind die Steuerbetrüger. Steuern sind Gerechtigkeit und im Refrain dann der alte Klassenkampfschlager, weg mit dem Porsche, weg mit der Rolex.
Klingbeil behauptet, Steuerbetrug ist kein Delikt der kleinen Leute. Da sollte er mal in meinen Stammspäti in Neukölln gehen. In meiner alten Heimat wird praktisch grundsätzlich mit offener Kasse gearbeitet. Da wird dann ein Bier für den Lars kassiert. Dann ein Bier für die Tante, ein Bier für den Onkel, ein Bier für den Lars.
Aber das wird sich ändern, denn die Bundesregierung will die Registrierkassenpflicht einführen. Für alle Geschäfte über 100.000 Euro Umsatz.
Naja gut, das ist kein Problem für den Späti. Da müssen wir halt vorher den Umsatz unter 100.000 Euro bringen.
Ja.
Ein Bier für den Onkel, eins für die Tante, eins für den Bruder, noch eins für den Bruder. Der Bruder hat noch einen Bruder, der kriegt auch noch ein Bier. Und dann erst das Lars versteuerte Steuerzahlerbier. Und schon ist der Umsatz unter 100.000 Euro.
Stichwort Entbürokratisierung. Buchungsbelege, die sollen dann 15 Jahre aufbewahrt werden. Aktuell sind es 10.
Also diese Koalition, die sich dem Bürokratieabbau verschworen hat, die wird jetzt mehr Bürokratie einführen.
Na, aber hallo. Künftig ist es so, wenn du ein Schuhgeschäft hast, dann hast du 2 Lager. Eins für Schuhe und eins für Buchungsbeläge.
Aber Klingbeil macht nicht nur das Leben der kleinen Händler schwerer. Er will an die großen Fische. Die mit der Rolex.
Wir erhöhen den Strafrahmen für organisierte Steuerkriminalität, um etwa kriminelle Banden, die Steuerhinterziehung begehen, mit der nötigen Konsequenz zu begegnen. Wir wollen, dass für besonders schwere Straftaten künftig gilt, die Mindeststrafe ist eine Freiheitsstrafe, das Höchstmaß 15 Jahre.
Dazu kommentiert Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, 15 Jahre für Steuerhinterziehung will Ministerin Hubig. Nach 15 Jahren kann ein Mörder wieder auf freiem Fuß sein. Wer dem Staat Geld vorenthält, ist so gefährlich wie einer, der tötet. Ein Staat, der sein Geld so beschützt wie das Leben seiner Bürger, hat seine Maßstäbe verloren.
Demnächst auf dem Gefängnishof beim Freigang treffen sich 4 Knastis.
Fragt der Erste, wie lange sitzt denn du noch?
Oh, ganz schlimm, viel zu lange. 5 Jahre und 3 Monate. Ich habe mein eigenes Baby vergewaltigt.
Oh, unangenehm. Und was hast du gemacht?
11,5 Jahre. Ich habe den Ex meiner Frau gefoltert. 45 Minuten lang. Da habe ich ihn misshandelt. Die haben mich wegen versuchten Mordes verknackt und versuchter Geiselnahme mit Todesfolge.
Krass. Und du?
Ich habe hier nichts versucht. Ich habe es natürlich geschafft. Ich habe auf meine Frau eingeprügelt. Geschlagen und getreten habe ich sie, bis sie tot war. 12 Jahre und 9 Monate.
Aber tickst du noch richtig?
Jetzt mach dich mal nicht wichtig. Wir haben 5 Jahre, 11 und 12. Jetzt bist du dran. Was hast du denn?
Steuerbetrug. 15 Jahre.
Du dreckiges Schwein.
Aber es geht noch weiter. Wenn ein Mörder oder Vergewaltiger aus dem Knast kommt, dann kann er versuchen, ein normales Leben zu beginnen. Er zieht in die Nachbarschaft und niemand weiß, was er getan hat. Er muss es niemandem erzählen und niemand kann es irgendwo nachschlagen. Bei Steuerbetrug wird das anders sein.
Und zur gemeinsamen Abschreckung gehört auch, wir führen ein öffentliches Register für Unternehmen ein, die wegen schwerer Steuerstraftaten sanktioniert wurden. Das ist richtig so, dass sich Unternehmen für schwere Fälle von Steuerbetrug auch öffentlich verantworten müssen.
Ein öffentlicher Pranger für Unternehmen, damit sie nicht nur durch das Steuerstrafverfahren belastet werden, sondern auch darüber hinaus bestraft werden. Das ist natürlich eine massive Form der Strafverschärfung. Frag dich auch, für welche Fälle das eigentlich sein soll. Ja. Ich meine, welche Banken an Cum-Ex beteiligt waren, das kann man doch nachlesen. Und welche Politiker diesen Milliardenbetrug am deutschen Steuerzahler möglich gemacht haben, das kann man auch nachlesen. Da haben wir ja sogar mal zu gearbeitet bei Buster Berlin. Komischerweise ist von denen keiner ins Gefängnis gekommen. Hm. Nicht mal für 15 Tage.
Na, aber Benjamin, für Politiker, da gilt das alles ja hoffentlich nicht. Ne? Das wäre ja jetzt fatal für die Grünen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen Steuerhinterziehung gegen Grünen Co-Chef Felix Banaschak. Der Politiker gab inzwischen öffentlich zu, dass er angeblich nach mehreren Umzügen innerhalb Berlins vergessen habe, seine Zweitwohnung beim Finanzamt anzumelden. Deshalb zahlte der Bundestagsabgeordnete auch zu wenig Steuern. Banaschak sagte, dass er den Fehler bedauere.
15 Jahre Gefängnis für Felix Banaschak. Na, das wäre ja mal was. Aber lass mich raten, so weit wird's wohl nicht kommen.
Nein. Aus vielen Gründen nein. Aber der knallharte Klingbeil, der macht weiter. Bisher ist die Situation ja so. Wenn dir im Nachhinein auffällt, dass du etwas falsch gemacht hast, entweder mit Absicht, weil du betrügen wolltest, oder ohne Absicht, weil du es nicht besser wusstest oder die Rechtslage falsch eingeschätzt hast, dann kannst du dich selbst anzeigen.
Das hat zur Folge, dass du deine Steuern nachzahlen musst. Zusätzlich zu Hinterziehungszinsen.
Das geht nur, wenn das Finanzamt dir noch nicht auf den Fersen ist. Diese Regelung hat den Vorteil, dass die Bürger sich ehrlich machen können und die Steuereinnahmen steigen, weil das Finanzamt von Strafen erfährt, die es vorher nicht kannte. Aber auch das will Klingbeil abschaffen.
Wir wollen die Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige in ihrer heutigen Form abschaffen. Kriminelle sollen sich nicht mehr so leicht freikaufen können.
Kriminelle. Klingbeil benutzt das Wort Kriminelle. Ein Wort, mit dem jeder von uns etwas verbindet. Ich verbinde damit beispielsweise Räuber, Seriendiebe und Männer mit langer Strafakte.
Ich verbinde damit Felix Banaschak.
Ja, ja.
Spaß beiseite. Anwalt.de informiert: Wird die Anmeldung bewusst unterlassen, um die Zweitwohnungssteuer zu sparen, kann der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt sein. Das bewusste Unterlassen der Anmeldung kann als aktives Täuschen durch Unterlassen gewertet werden.
Und du unterstellst dem grünen Parteivorsitzenden, dass er absichtlich seine Zweitwohnung nicht angemeldet hat?
Er behauptet, es war ein Versehen. Aber wer sollte denn Ahnung von solchen Themen haben, wenn nicht der Gesetzgeber? Banaschak ist als Abgeordneter Bundesgesetzgeber.
Herr Staatsanwalt, Sie haben mich überzeugt. Ich fordere 15 Jahre Haft für Felix Banaschak. Er ist kriminell.
Bitte Maul halten, danke.
Aber Leute, das Beste kommt noch.
Ich will, dass alle sich an die Regeln halten und niemand die Allgemeinheit betrügt oder sich bereichert. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein.
Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein, sagt der Vizekanzler. Also, dazu fällt mir ein Tweet von Friedrich Merz ein. Der hat ja über seinen ehemaligen Fraktionschef geschrieben.
Zitat: Jens Spahn hat mir mitgeteilt, dass er von seinem Amt als Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurücktritt. Die Entscheidung ist richtig und war unvermeidlich. Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut.
Hörst du jetzt auf zu lachen?
Hat er wirklich geschrieben, ne?
Hat er geschrieben. Ja, wie damals, als er nach dem Aus der Nationalmannschaft geschrieben hat: Super Jungs, wir sind stolz auf euch und Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut in der Politik. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein und Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut. Das sagen Deutschlands Kanzler und der Vizekanzler.
Etwa der Kanzler?
Ich will mal sagen, warum ich bei der Schuldenbremse so klar bin. Die spart oder die schützt, ja, sagen wir es besser so, die schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Und jetzt sitzen hier einige. Absolut. Aus der jüngeren Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben, weil wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen?
Dezember 24, Schuldenbremse bleibt. März 25, Schuldenbremse wird pulverisiert. Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut. Das sagt dieser Kanzler.
Ausreisepflichtige Personen, die aufgegriffen werden, dürfen nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Sie müssen in Ausreisegewahrsam oder in Ausreisehaft genommen und so schnell wie möglich abgeschoben werden.
Das klingt nach hartem Mann. Die Realität, die sieht aber anders aus. Nicht mal die Hälfte der Abschiebungen werden auch durchgeführt. Die Bild hat kürzlich Bilanz gezogen. Im Jahr 2025 wurden bundesweit 21.438 Abschiebungen vollzogen. Gleichzeitig scheiterten 34.241 geplante Rückführungen. Gründe dafür: Die Bundesländer stornieren die Abschiebung kurz vorher. Tausende Migranten sind untergetaucht. Es gibt Sitzstreiks. Ärzte schreiben die Migranten krank und es gibt Gewalt gegen Polizisten. Zitat: Damit eine laufende Abschiebung nicht scheitert, muss die Bundespolizei immer öfter Fußfesseln, Handschellen oder Spuckhauben einsetzen.
Ja, ja, so ist das mit der Glaubwürdigkeit. Sie ist das höchste Gut.
Wir werden auch konsolidieren müssen im Haushalt. Und da wird sich entscheiden, wie. Für uns ist auf jeden Fall klar, Steuererhöhungen, wie der Einhander fordert, sind völlig ausgeschlossen.
Das hat Markus Söder während den Koalitionsverhandlungen gesagt. Aber wenige Monate später kam der Finanzminister um die Ecke.
Die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen, auch dass diese Gesellschaft gerechter wird.
Trifft aber bestimmt nur die Reichen und die mit Vermögen. Das sagte Lars Klingbeil im August. Sofort kam die Antwort vom Kanzler.
Sie schließen das aus, dass die Steuern erhöht, irgendwelche Steuern erhöht werden.
Frau Zimmermann, wir haben einen Koalitionsvertrag. Und wir haben über das Thema Steuererhöhungen in den Koalitionsverhandlungen lange diskutiert. Und Markus Söder und ich haben beide gesagt, wir unterschreiben keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen. Das weiß die SPD. Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung, wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben.
Klingbeil sagt, Steuern rauf für Reiche und die mit Vermögen. Weg mit der Rolex. Merz sagt, vergiss es, steht nicht im Koalitionsvertrag, wird nicht kommen.
Wer von beiden hat jetzt wohl ein Glaubwürdigkeitsproblem? Wer hat das höchste Gut in der Politik verloren? Wer ist der Ehrliche und wer ist der Dumme?
Moment, das sind sehr viele Fragen. Ich kenne die Antworten, aber kannst du das nochmal einzeln stellen?
Wer von beiden ist der Ehrliche?
Keiner.
Wer von beiden ist kriminell?
Moment, Einspruch, die Frage war nicht abgesprochen im Fragenkatalog.
Na gut, wer von beiden hat seine Glaubwürdigkeit verloren?
Beide, ganz klar beide.
Richtig, und der Dumme seid immer ihr. Die Wahrheit ist aus unserer Sicht doch ganz klar. Merz wusste schon im Wahlkampf, dass er Deutschland mit Anlauf in die Pleite treiben wird. Dass er mit dem alten Bundestag die Schuldenbremse komplett rasiert, war ein Plan, der dann umgesetzt wurde.
Merz wusste auch, dass es eine harte Abschiebepolitik mit der SPD nicht geben kann. Dass sie zwar härter wird, aber eben nicht wie angekündigt.
Und Steuern, da haben sie den Vogel abgeschossen. Da steckt der Teufel im Detail.
Der Kanzler tut so, als wären Steuererhöhungen ausgeschlossen. An anderer Stelle hat er aber gesagt, dass sie nicht ausgeschlossen sind.
Zitat, man soll nie, nie sagen, wir wissen nicht, was auf dieser Welt noch passiert.
Klingbeil sagt dann, er will Reiche besteuern. Und was kommt?
Massive Erhöhung von Sozialabgaben, schlechtere Leistung bei Gesundheit und Rente, Beschneidung von Arbeitnehmerrechten und, ihr ahnt es bereits, jede Menge erhöhte Steuern und Abgaben. Nicht nur für Reiche, sondern für praktisch jeden. Sie sind wahrscheinlich nicht kriminell. Aber ehrlich, sind die ganz sicher nicht.
Solche Pfeifen braucht keiner, sorry.
Ganzes Flötenkonzert.
genau.
Letzte Woche, da haben wir, wie bereits erwähnt, auch eine Menge Flöten im Bundeskabinett behandelt.
Ja, ja, deswegen nennt man den Bundestag ja auch die Blechbläser.
Ah.
Weil sie alle in Pfeifen sind und nur Schrott bei rauskommt.
Gott.
Hat aber die Zuschauer können jetzt zurückspulen und mich denken sehen. Pfeifen, was muss ich dazu sagen? Kommt da jetzt noch eine Pointe? Okay, sie ist ziemlich spät. Sage ich sie noch? Egal, ich sag's einfach.
Hau einfach raus, genau. Wir starten einfach mal weiter. Und sag mal, haben wir denn jetzt eigentlich schon genug über Jens Spahn gespaßt?
Niemals.
Es gibt ja großen Aufruhr beim Bundesrechnungshof. Irgendein Idiot hat 10 Millionen Windeln von minderer Qualität bestellt.
Milliardenschaden. Jens Spahn, trotz Maskenaffäre wurde er Fraktionsvorsitzender. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird er vermutlich Familienminister.
Und doppelt hält besser, wäre Moral ein Kind, Jens Spahn hätte Zwillinge.
Du willst trotz Leihmutterschaftsverbot in Deutschland ein Baby kaufen? Vergleiche jetzt Angebote auf kaufdireinbaby.us.
Bei jeder Bestellung gibt es einen Wehensimulator gratis mit dazu. Jetzt zugreifen!
Jens Spahn? Du auch? Das mit kaufdireinbaby.us hat mein Leben verändert.
Ha! KI-generierte Videos wie dieses kursieren gerade massenhaft im Netz. Einmal mehr hat sich die CDU zur Lachnummer gemacht. Aber sag mal, war das da gerade in dem Clip Hendrik Streeck neben dem Spahn?
Na, zumindest sein KI-generierter Zwilling, ja.
Wann tritt der denn eigentlich zurück? Oder Streecks Mann, der arbeitet ja im CDU-geführten Gesundheitsministerium.
Ja, muss ich dich leider enttäuschen. Bei NTV, da lesen wir am Montag, kein Vorwurf der Doppelmoral. Bundesregierung bewertet Streecks Elternschaft anders als Spahns.
Hä? Was ist denn da jetzt anders? Spahn, Streeck, beide CDU, der eine Fraktionsvorsitzende, der andere Bundesdrogenbeauftragter. Beide haben Kind in den USA gekauft. Wo ist der Unterschied?
Also der Regierungssprecher sagt, Streeck habe sich im Gegensatz zu Spahn vorher nie öffentlich gegen die Leihmutterschaft ausgesprochen. Daher sei bei ihm der Vorwurf der Doppelmoral nicht zu erkennen.
Okay, aber es bleibt ja dabei, dass Leihmutterschaft in Deutschland illegal ist. Mhm. Und Streeck ist ja auch Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Und die Partei spricht sich weiterhin und ganz ausdrücklich für ein Verbot aus.
Mhm. Aber klar, das ist was ganz anderes.
Ich bin ja Mediziner vom Haus aus, daher sind einige juristische Begriffe, einige juristische Wege mir gar nicht so bekannt. Mhm. Da lerne ich unheimlich viel.
Was für eine verkommene politische Doppelmoral.
Oh, Benjamin, Vorsicht, ja. Du weißt, in Sachen Meinungsfreiheit ist Deutschland ein Entwicklungsland. Musst du ganz schön aufpassen.
Ja, noch, Marcel. Hilfe naht ja aus den USA. In der Berliner Zeitung lesen wir, gegen Zensur in Europa. USA schreiben Millionenförderung für europäische Gruppen aus. Das US-Außenministerium ruft europäische Organisationen dazu auf, sich um Fördergelder zu bewerben. Ziel sei die Stärkung von Projekten gegen mutmaßliche Zensur und für nationale Souveränität.
Spannend! Und beim Nachrichtensender Welt erfahren wir...
Also das US-Außenministerium hat sich offensichtlich vorgenommen, Deutschland ein bisschen wie ein Entwicklungsland zu behandeln, was Demokratie und Meinungsfreiheit angeht, um es vielleicht zynisch zu formulieren. Die wollen da einfach Projekte fördern, da können sich Individuen bewerben, aber auch Non-Profit-Organisationen, wenn sie sich eben Zielen verschreiben, die das gemeinsame westliche Zivilisationserbe bewahren wollen und sich damit Herausforderungen beschäftigen wie Souveränität, Nationalstaat, Migration und eben auch Meinungsfreiheit.
So. Unsere Meinung, liebe USA, mit 5 Millionen Dollar, da werdet ihr gegen den milliardenschweren NGO-Komplex und die öffentlich-rechtlichen Medien hierzulande gar nichts ausrichten. Behaltet lieber das Geld und legt's in Bitcoins an oder so.
Ja, oder kauft den Trump-Coin.
Ja.
Außerdem bitte nicht noch mehr Einmischung aus dem Ausland. Ein Umdenken in Deutschland muss von innen her passieren. Das muss von den Bürgern selbst ausgehen. Und das scheint ja auch langsam zu passieren.
Ja, die Beliebtheitswerte für Friedrich Merz und seine Regierung liegen irgendwo zwischen Magen-Darm-Grippe und Nebenkostenabrechnung. Und darum hat die Koalition ja auch den ganz großen medialen Gegenangriff gestartet. Auf der Seite des Deutschen Bundestags, da heißt es, Regierung informiert über Kosten von Informationsmaßnahmen. Die abgerechnete Summe für Informationsmaßnahmen, Anzeigen, Kampagnen und Werbung für das Jahr 2025 beläuft sich auf rund 59,96 Millionen Euro. Das teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit. Sie fügt hinzu, dass sich die Angaben auf die in der verfügbaren Zeit ermittelten Informationen beschränken und keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben.
Wir übersetzen... Union und SPD haben rund 60 Millionen Euro für Eigenwerbung ausgegeben. Wobei der Betrag vermutlich noch größer ist, weil Werbung im Ausland nicht inbegriffen ist. Knapp die Hälfte des Betrags entfiel auf Online-Medien, gefolgt von Außenwerbung sowie Anzeigen im TV- und Printmedium.
Und bitte macht euch das klar. Das ist euer Geld. Mit eurem Steuergeld macht die Regierung Werbung in eigener Sache. Und lässt Schwarz-Rot in bestem Licht erscheinen.
Ja, das ist aus meiner Sicht übrigens auf ganz vielen Ebenen ziemlich dramatisch. Hm. Denn damit machen sie ja letzten Endes auch Werbung für die Parteien an sich.
Natürlich.
Für den Kanzler an sich. Und das empfinde ich als illegale Parteienwerbung. Ja. Aber da kommt ja noch so viel mehr dazu. Ah, das habe ich zum Glück schon vergessen. Deswegen gucken wir uns jetzt diese Werbung an.
Ja,
bitte. Zum Beispiel sowas hier.
Meine lieben Hausfrauen. Ihr dürft nicht denken, dass ich meine Hände in den Schoß lege. Auch bei uns wird mit Hochdruck gearbeitet. Das ist meine Kriegsaufgabe.
Das ist ja nun Quatsch. Das war Kinowerbung von 1942.
Stimmt, das ist Quatsch. Heute ist Propaganda natürlich viel besser gemacht.
Es geht für mich einen Monat auf einen Roadtrip mit der Bundeswehr.
Als ich von der Bundeswehr angerufen wurde.
Ey Selma, willst du kommen und die Jobs abchecken?
Den Lifestyle und die Jobs
für euch ausprobieren.
Auf dem Roadtrip werden wir dann die ganze Zeit irgendwelche coolen Challenges machen.
Yeah, richtig coole Challenges. Zum Beispiel, überlebe an der Front länger als ein Smartphone-Akku. Hm.
Oder welche Prothese passt farblich am besten zur Ukraine-Flagge?
Militär ist mega, Krieg ist cool. Ist doch alles eigentlich wie in einem großen Computerspiel. Einziger Unterschied, beim Ego-Shooter hast du in der Regel mehr als ein Leben.
Der YouTube-Kanal Bundeswehr Exclusive, der bietet eine ganze Reihe von glorifizierenden Bundeswehr-Clips. Guckst du schon nach?
Nee, aber unser E-Mail-Wicht hat uns doch was Schönes geschickt. Ja. Das passt jetzt eigentlich perfekt. Ja. Also, das ist ein Zuschauer von uns und der hat sich einen Döner gekauft. Er dachte sich nichts Böses. Auf einmal, das war Katja, hatte sie schlagartig keinen Hunger mehr, denn das Dönerpapier war in Tarnfarben und da steht drauf...
Einmal Karriere mit alles. Eieieiei.
Also
widerlich.
Ich hatte mal ein Fitnessstudio. Da lief die Bundeswehr-Werbung in Endlosschleife direkt über dem Laufband. Ich habe gekotzt im Strahl. Ich hatte keine Lust mehr, da zu trainieren. Hm. Wenn ich da eine Runde Sport mache, will ich nicht die ganze Zeit von der Bundeswehr genervt werden.
Du musst das Laufband umdrehen, dann läufst du von der Werbung davon. Das ist ganz praktisch.
Das war ein richtiger Lifehack. Hervorragend. Ja, und beim Döner...
Da weiß ich jetzt auch nicht. Nee,
wenn mir ein Dönermann das in die Hand gibt, dann hat er gleich ein Dönergesicht.
Aber nochmal zu dieser Webseite bzw. dem YouTube-Kanal Bundeswehr Exclusive. Da bekommt gerade eine neue Doku-Reihe besondere Aufmerksamkeit, über die auch News berichtet.
Zitat: Generation Wehrdienst. Bundeswehr will mit neuer Doku-Serie junge Leute anlocken und gibt 10 Millionen Euro dafür aus. 10 Millionen?
Ja, unter anderem für Dreh, aber auch Verbreitung, Social Media.
Ja, richtig, weil man ja unter anderem auch die zuscheißen muss, die das dann ausspielen. Zu denen kommen wir gleich. Die Bundeswehr, schreibt News, muss Zehntausende neue Soldaten gewinnen. Eine realistische Webserie über junge Rekruten soll potenzielle Bewerber ansprechen.
Ja, gezeigt wird der Alltag der Frischlinge. Die Folgen, die laufen auf YouTube, auf Join, dem Streaming-Anbieter von Pro7Sat1, ne? Und Warner Brothers. Das
genau, ist da bist du bei dem Punkt.
Genau.
Pro7Sat1, eine Senderkette in kompletter Auflösung, schmeißen etliche Leute raus, stehen richtig schlecht da. Und dann kommt die Bundeswehr und sagt, seid ihr eine Volkswagen-Fabrik?
Ja.
Können wir bei euch auch? Ach, ihr seid keine Volkswagen-Fabrik. Was macht ihr denn dann so Schönes? Ja, wir verbreiten Medien. Ach super, das passt ja perfekt. Wir haben ja ein Medium. Dürfen wir euch mit ein bisschen Geld zukacken?
Richtig.
Machen wir das doch.
Übrigens,
hast du eigentlich mitbekommen, was mit der Volkswagen-Fabrik passiert ist?
Welcher?
Eine im Norden. Die Volkswagen-Fabrik sollte umgebaut werden, um Raketen zu bauen.
Ja.
Israelische Raketen für einen Raketenabwehrschirm.
Richtig.
Und dann kamen die Kataris und haben gesagt, nein, nein, Volkswagen gehört ja auch uns.
Ja, ja.
Und da wird garantiert keine israelische Technologie verbaut in Deutschland.
Weißt du, wo sie jetzt gebaut werden?
Nein.
Indien.
Ah ja.
Ja. Übrigens mit Join ist noch nicht genug. Auch TikTok, Instagram, da läuft diese Doku auch. Snapchat, Spotify, Deezer, kann gar nicht alle aufzählen.
Die Zielgruppe ist klar definiert. Frischfleisch für die Front.
Erster Zug ohne Tritt, Marsch.
Fitnessraum ist eher so, ich sag mal, wie so ein Tonhallen-Fitnessstudio, so ein paar Geräte drin. Also man kann da bestimmt gut trainieren.
Also ich finde, Sport ist sehr, sehr wichtig. Das hat es für die Psyche, für den Körper.
Sagt Rekrut Al-Hamadi. Hm. Weißt du, was besonders schlecht für Psyche und Körper ist?
Hm.
Krieg.
Hä. Aber bitte, ja, wir rüsten doch schließlich auf, damit es keinen Krieg gibt. Als Abschreckung gegen Russland. Das sagen sie doch zumindest immer wieder. Etwa in solchen kleinen Filmchen, die wie erwähnt mit eurem Steuergeld finanziert sind.
Die Welt verändert sich. Und ich habe mich entschieden, nicht nur zuzuschauen. Frieden passiert nicht einfach so. Jemand muss dafür einstehen.
Denn die Ukraine wird auch in der Graf-Werder-Kaserne im Saarland verteidigt oder in der Scharnhaus-Kaserne in Bremen.
Glücklicherweise erkennen immer mehr junge Menschen dieses sehr durchschaubare Spiel. Und sie haben da auch keinen Bock drauf. Laut Regierung hat es bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres fast 5.900 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gegeben. Und es werden immer mehr.
Gut so. Und es ist ja schon bemerkenswert. Die Regierung Merz und ihr SPD-Feldmarschall Pistorius trommeln fleißig für den Einsatz im Ausland und für Sicherheitsgarantien für die Ukrainer. Währenddessen ist es um die Sicherheit im eigenen Land überhaupt nicht gut bestellt.
Wir haben bis zu 80 Messertaten pro Tag in der Bundesrepublik Deutschland. Und hier zeigt sich, dass wir dringend, dringend handeln müssen. Das schaffen wir nicht durch Gesetzesnovellen, die die Falschen treffen, meistens Jägerverbände oder Ähnlichem, sondern wir müssen hier konsequente Maßnahmen vollziehen. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. In der Proportionalität sind es Männer aus den Asylhauptherkunftsländern.
Sagt Manuel Ostermann, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er ist übrigens auch Mitglied der CDU in Nordrhein-Westfalen. Beim dortigen Koalitionspartner, den Grünen, dürfte er mit seiner Kritik aber wohl auf taube Ohren stoßen.
Du meinst die Grünen, die in NRW fordern, dass es mehr schwarze, queere und muslimische Einflüsse im Schulunterricht gibt?
Korrekt.
Du meinst die Grünen, deren Flüchtlingsministerin Josephine Paul nach dem Solingen-Anschlag zurücktreten musste, weil sie nach dem islamistischen Terroranschlag mit 3 Toten tagelang abgetaucht war?
Genau die.
Und du meinst die Grünen, die sich in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern dagegen aussprechen, bei Straftaten die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen?
Exakt. Übrigens zeigte schon Ende 2025 eine Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik die ganze Problematik. Damals berichtete der Fokus. Fast 1 Million Opfer durch Tatverdächtige aus größten Asylherkunftsländern. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre sind 1 Million Menschen in Deutschland Opfer von Syrern, Afghanen, Irakern oder Somalis geworden.
Ahmad A. stammt aus Mekka und lebt seit 2016 in Deutschland und sagt, der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., habe sich verfolgt gefühlt von Behörden. Er äußert Verständnis für den Anschlag von Magdeburg.
Ich wünschte, seine Bemühungen würden nicht mit dem Tod weniger Menschen enden.
Was hätte das Ergebnis sein sollen?
Noch mehr zu töten.
Das war ein Ausschnitt aus einem MDR-Beitrag von 2025. Der Migrant Ahmad A. sagt, dass es völlig legitim ist, sich an der deutschen Bevölkerung zu rächen, weil Muslime diskriminiert werden, etwa von Ämtern und Behörden.
Übrigens erhielt Ahmad A. zu diesem Zeitpunkt nicht nur Bürgergeld. Weil er fettleibig ist, haben ihm die von ihm verhassten Behörden auch noch einen Rollstuhl und eine umfassende Gesundheitsversorgung finanziert.
Das macht einfach nur fassungslos. Und wer jetzt wieder Gründe findet, warum das alles in Ordnung ist, der versteht nicht, was es mit diesem Land macht.
Ja.
Ihr zerstört dieses Land von innen. Wir können das nicht akzeptieren. Wir werden das nicht akzeptieren. Das muss sich ändern. Mhm. Findet dafür Lösungen.
Ja.
Und wenn ihr bei den Grünen seid, findet ihr dafür am besten ganz schnell Lösungen. Und wenn ihr bei der CDU seid, findet ihr am besten ganz schnell Lösungen. Denn wir machen euch dafür verantwortlich. Ja. Wir machen euch übrigens auch verantwortlich für das, was wir gleich dokumentieren werden.
Mhm.
Wir haben hier einige Meldungen, die wir in den vergangenen Tagen mal wieder lesen mussten. Und Marcel und ich haben unabhängig voneinander die vergangene Woche beobachtet und uns ist aufgefallen, dass die Woche mal wieder besonders blutig war. Und
ja,
ich sage besonders blutig, weil in Deutschland jeder Tag blutig ist, jede Woche blutig ist. Aber diesmal war es mal wieder besonders blutig und deswegen dokumentieren wir es mal wieder. Es hätte so nicht kommen müssen und es darf nicht in Vergessenheit geraten.
So ist es. Und dabei geht es nur um die vergangene Woche. Montag, Bild-Zeitung. Verdächtiger, 26 in U-Haft. Rentner, 79 bei Streit vor Kneipe getötet. Ein Albaner hat den älteren Herrn in Hamburg zu Tode geprügelt.
Dienstag, Hitradio FFH berichtet. Machetenattacke in Kerkheim. Polizei sucht Videos und Fotos der Tat. Ein Kroate tötet in der Innenstadt seine Frau mit einer Machete.
Mittwoch, Taunsteiner Tagblatt. Großeinsatz am Ruhpoldinger Bahnhof. Mann drohte Schaffner mit Messer. Ein 28-jähriger Afghane geht mit einem Messer auf Schaffner sowie Kinder und Jugendliche los.
Ebenfalls Mittwoch, Welt berichtet. Dresden, Schüsse vor Supermarkt. Mann bedroht Passanten und ruft Allahu Akbar. Der 41-jährige Türke schießt mit einer Muskete auf Polizei und Passanten. Ist das nicht die Geschichte, wo die ARD dann getitelt hat, Polizei schießt auf Bewaffneten?
Ja.
Ja.
Hm. Nochmals Mittwoch, NTV. Nordrhein-Westfalen. Attacke vor Supermarkt. Frau im Gesicht schwerst verletzt. Ein 26-jähriger Syrer prügelt eine ältere Frau in Iserlohn auf offener Straße ins Krankenhaus.
Und es bleibt ein ereignisreicher Mittwoch. Nochmal die Bild in Trier. Afghane erstach Student Marius, 22. Der ebenfalls 22-jährige Täter galt als psychisch auffällig.
Wisst ihr was? Den Rest der Woche, den sparen wir uns. Es reicht auch jetzt schon.
Uns reicht es schon lange. Wir kommen im besten Deutschland aller Zeiten. Und genau diese Nachrichten sind ja der Grund, warum die Grünen nicht möchten, dass die Nationalitäten der Tatverdächtigen bekannt werden. Mhm. Sie wollen es vertuschen. Und wisst ihr, gerade wenn ich so Massenaufkommen sehe, wenn ich weiß, 150 Leute haben sich geprügelt, wer prügelt sich denn mit 150 Menschen? Wer stürmt denn Krankenhäuser mit dem ganzen Familienclan? Es sind immer dieselben Leute. Und das können wir doch nicht einfach wegdrücken.
Im zweiten Teil der letzten Woche wären auch sehr, sehr viele Massenschlägereien noch drin gewesen. Für alle Fans, die können das ja gerne nochmal nachgoogeln.
Findet ihr das in Ordnung? Wollt ihr davor wortlos stehen? Wollt ihr das wegignorieren, bis es irgendwie auch vor eurer Haustür passiert? Bis ihr eins von einer Million Opfern dieser Gewalt geworden seid? Ich verstehe wirklich die politische Linke nicht. Ich verstehe die Kirchen nicht. Ich verstehe sie alle nicht, warum sie das versuchen wegzuignorieren. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist deren Motto. Aber es ist ein leichtes. Denn so gleichgeschaltet sind unsere Medien ja eben nicht. Es ist ein leichtes, euch nachzuweisen, dass es ein massives Problem ist. Und allein schon der dritte Mensch, der in einem Jahr getötet wird von jemandem, der in den letzten 10 Jahren hierher gekommen ist, muss für einen massiven Aufschrei sorgen. Und da musst du sofort sagen, jetzt aber Notfallplan und jetzt aber NGO und jetzt aber Steuergeld draufgeben und jetzt aber Haftplätze ausbauen und jetzt aber Justiz anweisen, dass härter geurteilt wird. Und jetzt aber die Menschen, die hier Steuern zahlen, die hier leben, die hier nach Recht und Gesetz leben, beschützen vor diesen Verbrechern. Und wisst ihr was? Da bin ich Gönner. Da inkludiere ich alle Syrer, alle Afghanen, die sich gerade machen, die ein vernünftiges Leben leben, die auch mit unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zurechtkommen, die hier arbeiten gehen und was leisten wollen. Die sind auch dabei und auch die müssen beschützt werden von solchen Kriminellen. Aber ihr beschützt hier gar keinen mehr. Mhm. Ihr sorgt dafür, dass solche Kriminelle euch auslachen. Und es fängt schon damit an, dass sie ins Land kommen als angeblich minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Personalausweis leider nicht dabei. Pech gehabt. Handwurzel dürfen wir nicht untersuchen, weil es ein Röntgenverfahren ist. Ja. Gleich aber röntgen wir den Mundraum, damit wir die Zähne neu machen können. Das ist ein bisschen populistisch, da ist aber Wahrheit dran, Leute. Mhm. So, diese Leute bescheißen also, wenn sie ins Land kommen, schon wenn sie sagen, sie haben den Ausweis leider verloren, ist Beschiss, dann bescheißen sie möglicherweise bei den Angaben, wie alt sie sind, dann bescheißen sie möglicherweise, wenn sie aufzählen, was für Familien Angehörigen sie haben, dann bescheißen sie teilweise, wenn sie einen Deutschtest machen, dann bescheißen sie teilweise bei der Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Ja. Hey, was erwartet ihr von den Leuten? Wenn die überall bescheißen, dann bescheißen sie auch im Sozialsystem, bescheißen sie überall. Was erwartet ihr denn? Was ist das für ein Quatsch?
Und wer bitteschön entscheidet eigentlich darüber, dass solche Menschen in dieses Land gelassen werden? Und wer entscheidet darüber, dass die dann auch bleiben dürfen?
Herr Abdul Jabbar arbeitet seit 5 Jahren in der Behörde. Im Irak studierte er bis zu seiner Flucht englische Literatur. In Deutschland machte er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Der Sachbearbeiter hat selbst nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft. Eine seiner Aufgaben? Zu entscheiden, ob und wenn ja, wie lange Ausländer in Deutschland bleiben dürfen.
Ja, klasse. Gesehen im Hessischen Rundfunk, wobei wir Herrn Jabba hier kein Unrecht tun wollen, denn immerhin sagt er selbst, dass die Ausländerbehörden in Deutschland katastrophal unterbesetzt sind und Mitarbeiter regelmäßig Opfer von Gewalt werden.
Das war ja heute ganz schön harte Kost.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber du hattest doch zu Beginn Sex, Crime und Friedrich Merz versprochen.
Ja.
Ich will jetzt nicht drängen, aber was ist mit dem Sex?
Entschuldigung, Versprechen muss man natürlich halten. Und das bringt uns jetzt zu einer letzten Meldung zum Thema. Und die bringt uns ins beschauliche Schleswig. Dort kam 2017 der damals minderjährige Ahmad J. aus dem Irak an. In seiner Jugend, da entwickelte der sich prächtig.
Mhm. Wurde mehrfach verurteilt. Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub? Besonders schwerer räuberische Erpressung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Ja.
Dafür gab es immerhin 3 Jahre Jugendgefängnis.
Oh. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wollte da die Reißleine ziehen. Der Typ, der ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der Flüchtlingsstatus, der wird einkassiert. Ein wichtiger Schritt hin zu einer möglichen Abschiebung. Kommt aber anders.
Das Verwaltungsgericht entscheidet, nein, von Ahmad J. geht keine Gefahr aus. Er darf bleiben. Außerdem hat er mittlerweile ja auch eine deutsche Lebensgefährtin. Die Bild berichtet.
Bei ihr handelt es sich ausgerechnet um Inga T., 28, die frühere Abteilungsleiterin der Jugendanstalt Schleswig. Mit ihr soll der damals 17-jährige Häftling während ihrer Dienstzeit mehrfach Sex gehabt haben, teilweise in Büroräumen der Anstalt. Gleichzeitig soll Ahmad J. auch noch eine intime Beziehung zur Anstaltspsychologin Marie B., 32, gehabt haben.
Ja, dann ist doch alles spitze.
Das ist auf so vielen Ebenen einfach falsch. Wo leben wir denn? Einst Recht und Ordnung, jetzt kunterbuntes Wünsch dir was. Wie bei den Hottentotten.
Das ist ein super rassistisch geprägtes Sprichwort und wir sollten es einfach komplett aus unserem Wortschatz canceln. Dieser Begriff geht auf die Kolonialzeit zurück.
Ja, komm, sei still.
Kommen wir lieber zu unserem heutigen Webtipp.
Ja.
Und der steht heute ganz im Zeichen des Vergessens. Denn der Bürger leidet anscheinend an einer kollektiven Amnesie. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, wenn wir auf die Spritpreise gucken.
Boah, da reg ich mich schon wieder auf, ja. Wie war das noch vor 2-3 Monaten? Da war die Aufregung so groß, als der Liter Sprit oder Diesel über 2 Euro geschossen ist. Eine mediale Welle, Politik unter Druck, Wut an den Tankstellen. Und jetzt, wo sich das Ganze wiederholt, nahezu nüschte.
Das wollen wir ändern, denn Empörung ist bei dem Thema wirklich angebracht.
Ja.
Darum haben wir einen Webtipp und das ist die RBB-Doku. Irankrieg und Benzinpreise, Brandenburger unter Druck, schuld sind die Nazis.
Nein,
okay, das nicht. Ist schon ein paar Wochen alt, aber ist immer noch brandaktuell.
Hier für euch ein kleiner Ausschnitt.
Händler und Kunden sind verunsichert. Wohin sich die Preise heute entwickeln, wer weiß das schon.
Haben Sie für mich irgendwo einen offiziellen Informationskanal, wo man so eine Information mal aus erster Hand kriegt und nicht von irgendwo aus der Zeitung?
Ja. Chaostage beim Mineralölhändler. Solche Zustände habe Mirko Schüler noch nie erlebt. Seit über 20 Jahren hat die Firma hier ihren Sitz.
Ein Ausschnitt war das aus der RBB-Doku Irankrieg und Benzinpreise, Brandenburger unter Druck. Damit die Sauerei an den Tankstellen dann nicht in Vergessenheit gerät. Und das Ganze haben wir auch unter der heutigen Folge verlinkt.
Ja, hilf mir mal kurz. War die Straße von Hormuz in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich oft gesperrt? Oder erst als Donald Trump...
War das so ein Pförtner?
Oder ist das erst passiert, nachdem Donald Trump das iranische Volk demokratisiert und befreit hat von ihren Herrschern?
Du willst mich provozieren. Ich lasse mich heute nicht provozieren.
Ja, das Traurige ist, dass jetzt wieder die Millionenförderung der lupenreinen Demokraten aus den USA flöten gegangen ist. Also Basta Berlin wird sich auch weiterhin nicht aus den Töpfen der US-amerikanischen Regierung finanzieren lassen können.
Das ist leider richtig, ja.
Mir ist auch gerade
so.
Golf von Mexiko rausgerutscht. Also das ist natürlich ärgerlich.
Nee, das ist ärgerlich. Golf von Florida, bitte, ja? Also.
Von Amerika.
Ach so. Ah ja, gut.
Golf von Amerika.
Ja, das geht, glaube ich.
Ja.
Das hier hattest du mir rübergeholfen zum Schreddern. Bitte doch.
Hast du noch mehr. Sehr gut. Also, Causa Spahn, schreibt der Spiegel. Brosius Gersdorf für Legalisierung von Leihmutterschaften. Ihre Wahl zur Richterin fürs Bundesverfassungsgericht scheiterte auch wegen Jens Spahn. Nun verteidigt Frauke Brosius Gersdorf dessen Entscheidung für eine Leihmutter und fordert die Legalisierung des Modells in Deutschland.
Wer so Freunde hat, braucht keine Feinde.
Und man möge sich doch mal den Wochenstart vom Montag anhören. Am Ende habe ich nämlich ein Plädoyer gehalten. Und das war ein sehr liberales Plädoyer. Und das ist 1:1 das, was Frauke Brosius-Gersdorf dann sagt. Also hier sagt sie dann also, dass es für Homosexuelle der einzige Weg, um eine Familie zu gründen sei. Und sie sagt, mich hat es auch nicht überrascht, dass die beiden dafür eine Leihmutter im Ausland in Anspruch genommen haben. Mein erster Gedanke war, ich freue mich für Jens Spahn und seinen Ehemann, dass sie Eltern geworden sind.
Es ist so wichtig, dass die Frau keine Richterin wurde.
Das ist die Frau, die CDU ins Amt der Verfassungsrichterin wählen wollte, weil die SPD sie dahin befördern wollte und konservative Medien haben es verhindert.
Ja.
Und mich überrascht das überhaupt nicht, denn man beschäftigt sich ja auch immer mal mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Man kennt deren Abtreibungsdebatten und genau solche Juristen in den USA, diese Ultraliberalen, die haben wir dann offensichtlich jetzt auch in Deutschland. Und das ist Frau Gebrosius-Gersdorf.
Warum wird die überhaupt noch durch die ein oder andere Talkshow und den Artikel gejagt? Schredder das, ich will die Frau nicht mehr sehen.
Das Verrückte ist, ich habe sie jetzt ultraliberal genannt, aber das
ultralinksliberal
ist linksliberal oder progressiv. Ja. Denn in anderen Fällen sind sie das ja natürlich nicht. Hm. Wenn es um ein AfD-Verbot geht oder wenn es um Corona-Politik geht, da kann es dann manchmal gar nicht hart genug sein bei diesen Frauen.
Da würden die echten Liberale jetzt aufs Fingerchen hauen.
Wenn wir es hart machen, dann können wir es auch schnell machen.
Richtig.
Das ist ein Zitat der Physikerin Frau Prisemann. So. Ja, und sie hat sich ja auch in der Zeit ganz ähnlich geäußert, da gab es nochmal ein Interview. Also das ist,
aber wir können nicht alles schreddern.
Nee, wir können nicht alles schreddern, aber dass Frau Brosius-Gersdorf auf einmal wieder so ein kleines Mediencomeback, das haben wir auf jeden Fall im Auge.
Dinge, auf die ich verzichten kann. Wir sind auch schon wieder durch für heute. Folge 333 des Kanzlers Keilerei. Friedrich Merz, der sagt ja immer, die Regierung müsse ihre Politik einfach nur besser erklären. Ich hoffe, das haben wir heute wieder zu Genüge getan. Da kann sich der ein oder andere CDUler ja gerne mal ein Beispiel nehmen.
Hier geht's abwärts. Hier geht's aufwärts. Hier Halle, hier Essen, hier Rednerpult, hier Wissen. Hier auch, hier nicht, hier Geld, hier frische Luft, hier stinkt's.
Ja, tiefer geht's mit dem Niveau dann heute wirklich nicht mehr. Wir versuchen es aber nächste Woche wieder hier im Kontrafunk. Damit Folge 334. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis dahin auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.